erstmal, auch von mir nochmal. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, wir können es ein bisschen unterregeln. Ich glaube, es ist ein bisschen zu heftig. Warte mal kurz. Hallo. Jetzt ist es besser. Genau, nicht, dass die Nachbarn, die noch nicht aufgestanden sind, aus dem Bett fallen drüben, wenn ich in ihren Wohnschlafzimmern hallend ankomme. Genau, okay. Also, wir haben letzte Woche mit einem neuen Thema angefangen, mit den Seligpreisungen. Das ist der erste Teil der Bergpredigt und die Bergpredigt ist so ziemlich die berühmteste Predigt, die Jesus gehalten hat. Also viele Ausleger gehen davon aus, dass es eher so ein Seminar war, was über mehrere Tage ging, weil da ja so viel drinsteckt, so viel an Inhalt. Und wenn man die ganze Bergpredigt besprechen würde, dann das wäre was für die Gemeindefreizeit, glaube ich. Aber in unserer Gemeindefreizeit, haben wir gesagt, steht der Fokus auf Gemeinschaft und nicht aufs Lehre. Genau, aber da bräuchte man eine Menge Zeit. Und wir werden aber jetzt in dieser Mini-Predigtreihe werden wir uns die Seligpreisungen anschauen. Und die Seligpreisungen zeigen uns, welch ein durch und durch gesegnetes Leben Gott uns schenken möchte. Ein durch und durch gesegnetes Leben, welches mit dem Tod nicht endet, sondern dann sogar in den vollkommenen Segen aufgeht. Wir gucken uns nochmal Folie 1 an. Ich habe letztes Mal gesagt, letzten Sonntag, jede Seligpreisung enthält drei Kernelemente. Zum einen enthält jede Seligpreisung eine Belohnung, ein Segen, den Gott für uns bereithält, aber fordert auch eine bestimmte göttliche Eigenschaft oder einen bestimmten göttlichen Lebensmantel von uns, damit wir sie bekommen. Weil Jesus ja nicht nur sagt, ihr seid gesegnet, sondern er sagt, gesegnet sind die, die, folgendes tun. Also da steckt auch, ist auch eine Erwartung dran mit verknüpft. Und drittens steht jede Seligpreisung oder in fast direktem Widerspruch zum Lebensstil unserer Gesellschaft. Also das macht es dann noch besonders herausfordernd, dass die Einstellung, die wir haben sollen, im Widerspruch steht zu dem, was uns die Gesellschaft heutzutage sagt. Die Seligpreisungen beschreiben also die Art von Person, die Gott aus uns machen möchte. Oder die Art von Person, die wir anstreben sollen, zu werden, natürlich nicht aus eigener Kraft, das geht nicht, das funktioniert nicht, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch seine Gnade, durch sein Mitwirken, ohne das geht's nicht. Folie 2, wir haben uns letztes Mal die Seligpreisung Nummer 1 angeguckt, wo es die Rede ist von geistlicher Armut, von die da geistlich arm sind, und wir haben da rausgearbeitet, dass es einfach bedeutet, dass wir erkennen müssen, dass wir Gott brauchen. Geistlich arm bedeutet zu erkennen, ich bin eigentlich geistlich bankrott und es gibt nichts, was ich Gott geben könnte. Es gibt nichts, was irgendwie reichen würde, was ich ihm bringen könnte. Und ich muss erkennen, ich habe nichts zu geben, ich habe nichts zu bringen und ich muss erkennen, dass ich ihn brauche. Einfach für alles in meinem Leben, für jede Situation, für alles, was ich tue, dass ich in allem ihn brauche. Und wenn wir gesungen haben, gerade lass mein Herz schmelzen wie Wachs, dann klingt es zugegeben ein bisschen schmalzig, aber ist natürlich schön poetisch ausgedrückt. Aber es bedeutet, dass da, wo unsere Herzen verhärtet sind oder waren, da, wo wir, die Bibel spricht von steinernen Herzen, dass Gott die aufbrechen möchte, dass Gott die verändern möchte und dass er das steinerne Herz wegnehmen möchte und dass er uns ein fleischernes geben möchte. Dass da, wo wir denken, ich kriege das selber hin und wo wir uns selber durchbeißen, dass wir erkennen, nein, Gott, ich brauche dich. Dass unsere Herzen weich werden und dass wir uns ausstrecken nach ihm. Und es war wichtig, das nochmal kurz zu wiederholen, weil wir sehen können, wenn wir uns heute die zweite Seligpreisung angucken, werden wir uns auf die zweite beschränken. Also falls jemand zwischendurch Sorge kriegt, dass dann noch eine dritte, eine vierte, eine fünfte kommt. Nein, wir gucken uns heute die zweite an. Genau, wenn wir uns die zweite Seligpreisung angucken, dann auch die nächsten, dann werden wir sehen, dass diese erste Seligpreisung eine Grundlage legt, dass das ein Fundament bildet, nämlich die Erkenntnis, dass ich ihn brauche, das überhaupt ist die Basis, das Fundament für alles andere, was dann darauf aufgebaut wird. Und wenn wir uns entscheiden, mit Jesus zu leben, dann bekommen wir in diesem Augenblick, wo wir uns entscheiden, ja Jesus, ich will dir nachfolgen, in diesem Moment bekommen wir schon so viele Segnungen. Das erleben wir immer wieder, wenn Menschen hier vorne stehen und Zeugnisse geben, wenn sie erzählen, wie sie Gott kennengelernt haben, wenn sie erzählen, was Gott in ihrem Leben verändert haben, dann sehen wir genau das. In dem Moment, wo wir uns entscheiden, unser Leben mit Jesus zu leben, bekommen wir schon so viele Segnungen. Und doch sind es nur Appetithäppchen auf den Himmel, auf das, was dann im Himmel seine Vollendung finden wird, was wir dann dort von ihm bekommen. Nur ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit, die wir dann bekommen werden. Und das, dieser Aspekt, wird ihr auch sehen, zieht sich auch durch mehrere Seligpreisungen durch. Das alles hängt zusammen. Jesus hat sich da was dabei gedacht. Auch bei der Reihenfolge, wie er die weitergibt und so weiter. Das ist alles schlüssig, das ist ineinander wie so Zahnräder verzahnt, greift ineinander. Und es ist, macht total Spaß und es ist spannend, wenn man das dann rausfindet, warum das dann aufeinander aufbaut. Ich hoffe, ihr werdet das während der Predigt auch merken. Ich fand es richtig stark. Okay, genug der Vorworte. Wir schauen uns an die zweite Seligpreisung, Folie 3. Genau da schreibt Luther folgendermaßen: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Oder glückselig übersetzt es die Elberfelder Übersetzung. Und Neues Leben schreibt hier oder übersetzt hier: Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Und wenn wir uns angucken, ich finde, also bei mir wirft es auch schon wieder direkt Fragen auf, oder? Das ist doch ein Widerspruch an sich, oder? Entweder bin ich glücklich oder ich bin traurig. Und jetzt habe ich euch doch gerade eben erzählt, dass es in jeder Seligpreisung so ist, in jeder, dass ein Kernelement ist eine göttliche Eigenschaft, ein Lebenswandel, den wir haben sollen. Also zum einen, wie passt es denn jetzt mit Trauer zusammen, oder? Entweder bin ich traurig aus unterschiedlichen Gründen oder ich bin es halt nicht, oder? Also das hat doch nichts mit einer Einstellung oder mit einer Eigenschaft zu tun. Das ist doch etwas gänzlich Passives. Ich bin's oder ich bin's nicht. Da habe ich doch keinen Einfluss drauf, oder? Und hier hilft uns tatsächlich jetzt die Übersetzung von Martin Luther mehr als die Neues Leben Übersetzung, denn er schreibt hier nicht nur, die traurig sind, genau, sondern er schreibt hier, die da Leid tragen. Ich kann mich dafür entscheiden, etwas zu tragen oder nicht. Ich kann mich auch dafür entscheiden, etwas zu ertragen oder es nicht ertragen zu wollen und von dem wegzulaufen. Ich kann mich dafür entscheiden, jemand anderes in seinem Leid zu tragen oder es nicht zu tun. Und ich kann mich auch dafür entscheiden, in meinem Leid mich tragen zu lassen, von anderen Menschen oder von Gott tragen zu lassen. Und dieses Päckchen, das steckt hier alles drin. Und auch das sehen wir ja ganz, ganz oft, dass im Deutschen oftmals halt eine Übersetzung es gibt, aber wenn wir uns im Griechischen uns das angucken, und dann erkennen wir ganz schnell, dass sprachlich das alles drin steckt. Dieses ganze Paket, was ich gerade gesagt habe, all das steckt da drin. Und ich kann mich dafür entscheiden, lasse ich mich tragen oder lasse ich mich nicht tragen. Das griechische Wort, was hier steht für traurig oder für Leid, tragen, ist das Wort Penteo. Und Penteo bedeutet Leid tragen in Tapferkeit. Leid tragen in Tapferkeit. Und die göttliche Eigenschaft, die Lebenseinstellung, haben also Menschen, die mit Tapferkeit durch ihre Trauer gehen und sich von Gott tragen lassen. Das ist hiermit gemeint. Und dafür muss ich mir natürlich zuerst eingestehen, dass ich Gott brauche. Also da haben wir wieder die Seligpreisung 1 als Rückbezug, das muss als erstes kommen. Und dann kann das nächste daraus folgen. Wenn ich erkannt habe, dass ich Gott brauche, dann erkenne ich vielleicht auch, dass ich mich in meinem Leid von ihm tragen lassen kann und dass ich da nicht selber mit fertig werden muss. So, und wir haben hier immer diese Tabelle, auch bei jeder Seligpreisung. Die drei roten Spalten sind immer quasi diese drei Kernelemente und das grüne ist dann noch, wie man diese Einstellung entwickelt. So, und das zweite Kernelement, widersprüchlicher Wert unserer Gesellschaft wäre, ihr könnt es ja hoffentlich lesen, hoffentlich nicht zu klein, wäre Glück, Glück um jeden Preis. Das Streben nach Glück ist eines der obersten Ziele unserer Gesellschaft geworden. Davon hängt so viel ab, dass ich glücklich bin, dass ich erfolgreich bin, dass es mir gut geht. Und deswegen versuchen wir, Trauer und Schmerz eher aus dem Weg zu gehen. Trauer und Schmerz öffentlich zu zeigen, das ist unserer Gesellschaft immer noch sehr schambehaftet. Unsere Gesellschaft schreibt uns vor, welches die richtigen Orte sind, um zu trauern und welches eher unangebrachte Orte sind, zu trauern. Unsere Gesellschaft schreibt uns auch vor, wie lange es vielleicht angebracht ist, zu trauern und wie lange nicht. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie lange bekomme ich denn frei, wenn ich eine Trauerphase habe. Ja, weil wenn dein Vater stirbt, kriegst du länger frei, wie wenn zum Beispiel nur dein Onkel stirbt oder keine Ahnung. Da gibt es Maßstäbe, wie lange ist es jetzt angebracht, in dieser Situation zu trauern oder nicht. Das ist sowas schon mal so begegnet, ich könnte euch Beispiele nennen, lasse ich jetzt weg. Aber das will uns die Gesellschaft irgendwie zeigen. Eigentlich sagt uns die Gesellschaft, du bist ein wichtiges Zahnrad und es ist wichtig, dass es dir gut geht und dass du funktionierst. Und wenn es dir nicht gut geht, ist in Ordnung, aber bitte mach alles dafür, dass dir es ganz schnell wieder gut geht. So, Glück um jeden Preis, das ist ein höchstes Gut. Funktionieren um jeden Preis, erfolgreich sein um jeden Preis. Und so verschließen wir uns oftmals und wir schlucken die Trauer runter und tun so, als ob wir heil wären, tun so, als ob wir glücklich wären. Wir hatten die Predigtreihe Alles steht Kopf, wo wir über die Emotionen aus dem Pixar-Film gesprochen haben. Und ich habe da als Beispiel anhand des Films von Pixar aufgezeigt, wie schädlich es ist, wenn die Freude versucht, allein das Kommando zu übernehmen und wenn die Freude versucht, die Trauer zu verdrängen oder sie sogar zu unterdrücken. Wer das verpasst hat, ihr könnt es online auch nochmal nachschauen. Ich werde das jetzt natürlich, was ich da gesagt habe zum Thema Trauer und Freude, nicht mehr hier alles wiederholen. Aber genau dieser Aspekt steckt hier natürlich auch drin, dass es nicht gut ist, wenn wir Trauer versuchen zu unterdrücken. Es gibt ein arabisches Sprichwort, das heißt, das sagt folgendes: Ständiger Sonnenschein macht das Land zur Wüste, aber der Regen, er schenkt Wachstum. Wo immer nur die Sonne scheint, wird das Land bald austrocknen und unfruchtbar werden und manche Dinge werden nur durch den Regen bewirkt. Ebenso kann uns nur das Leid bestimmte Erfahrungen vermitteln. Werde ich nachher noch was dazu sagen. Es ist also sehr wichtig, dass wir Trauer zulassen, dass wir Trauer durchleben, um das innere Gleichgewicht wiederherzustellen, damit wir psychisch und physisch gesund bleiben. Muss Trauer verarbeitet werden. Und getröstet werden kann man nur dann, wenn man sich auch trösten lässt. Als Vater von drei Kindern weiß ich das ganz gut. Du kannst dein Kind nur trösten, wenn es sich auch trösten lässt. Wenn es auf dem Boden liegt und schreit und sich nicht trösten lassen will, hast du keine Chance. Und Anna hat da bessere Zugänge ganz oft als ich das habe. Deswegen verstehe ich auch immer mehr, warum die Bibel sagt, dass Gott uns so tröstet, wie nur eine Mutter trösten kann. Ich habe früher gedacht, so ein Quatsch. So ein Quatsch. Ich verstehe den Vers nicht. Als Vater kann man genauso gut trösten. Mittlerweile bin ich am Punkt, wo ich denke, vielleicht haben da die Mamas doch mehr Nerven als die Papas manchmal. Zumindest bei mir habe ich gemerkt, wie ich an meine Grenzen komme. Trösten kann man nur, wer sich auch trösten lässt. Wenn man sich nicht verschließt, sondern wenn man sich öffnet, wenn man sich Gott gegenüber öffnet. Und deswegen ist das die Voraussetzung, um die Belohnung, um den Segen zu empfangen. Und der Segen, die Belohnung, die wir bekommen, das ist Trost. göttlicher Trost. Das bedeutet jetzt nicht, dass Leid etwas Gutes ist, aber das bedeutet, dass aus dem Leid etwas Gutes entstehen kann. Und das ist dann der Segen, von dem hier gesprochen wird. Gesegnet sind die. Wir können durch Leid ganz viel Segen bekommen. Und getröstet werden kann auch nur der, der traurig ist. Ist ja klar. Ich habe vor ein paar Wochen, ich arbeite gerade auf dem Dachboden und so, und ich habe eigentlich solche Schuhe mit so Stahlkappen verstärkt, die ich dann immer anhab, und ist auch eine gute Idee, weil es hat schon ganz viel an Wunden abgefangen. Und einmal dachte ich kurz, jetzt machst du halt das Brett kurz hoch, und ich war halt barfuß und dachte, jetzt draußen stehen meine Stahlkappenschuhe, jetzt geschwind halt und so. Und was passiert natürlich, mir rutscht es weg und es knallt mir direkt auf den Zeh. Und ich dachte, okay, wie dumm kann man sein, oder? Draußen werden, naja, es war so. Und dann kam immer Emilia zu mir und hat gesagt, Aua, Papa, Aua, Papa. Und ich lag dann da bei uns auf dem Sessel mit so einem, ich hol dir einen Kühli und so. Und dann hat mir so einen Kühli gebracht, dann lag ich da mit so einem Kühli. Und sie kam dann mehrmals, Aua, Papa, Aua, Papa. Hey, das hat echt saumäßig wehgetan. Aber die Art, wie Emilia mich getröstet hat, war echt irgendwie schön. Das war diese Zuwendung, diese Fürsorge, diese Liebe, ihr Herz. Armer, armer Papa. Armer, armer. Es ist gut, es ist gut. Aber es tut gut. Und hier wird uns göttlicher Trost versprochen. Und göttlicher Trost ist so viel mehr als nur ein armer schwarzer Kater Kopf streicheln, was uns nur irgendwie versucht, ein bisschen zu beruhigen und zu tätscheln. Griechisch steht ja, also ihr seht es, ich war so schlecht im Griechischen in der Bibelschule, aber zur Zeit, jetzt merke ich, den Schatz von dem Griechisch habe ich erst jetzt erkannt, jetzt die letzten Monate. Und im Griechischen steht hier nämlich das Wort Parakletosontai. Parakletosontai und Parakletosontai bedeutet, werden getröstet werden. Also so wie es hier bei Neues Leben steht, werden getröstet werden. Und welches Wort steckt bei dem Parakletosontai, welches Wort steckt hier mit drin? Nein, Anna? Wer weiß es, welches Wort hier mit drin steckt? Ja, hier habe ich es gehört. Heiliger Geist steckt da drin. Genau, gut, genau, also. Gut, da steckt natürlich das Wort Paraklet drin. Parakletos. Und Parakletos, das ist der Heilige Geist. Und wenn wir über den Heiligen Geist lehren, dann sagen wir das eigentlich, glaube ich, so gut wie immer. Heiliger Geist wird übersetzt im Deutschen durch den Tröster. Da sehen wir den Zusammenhang. Und da erklären wir jedes Mal, dass das Wort mehr bedeutet als nur Trost. Das Wort bedeutet auch Beistand und Anwalt. Wie ein Advokat, wie ein Anwalt steckt hier drin. Wir haben vorher gesungen, er kämpft unsere Kämpfe. Oder? Das ist doch etwas, was ein Anwalt tut, oder? Der kämpft für dich, damit du nicht kämpfen musst. Er kämpft, der Anwalt kämpft deine Kämpfe, er boxt dich raus, er haut dich raus. Und genau das steckt im Heiligen Geist alles drin. Trost, ja, das Trösten, aber auch Beistand, auch Anwalt, einer, der für uns kämpft. Und wenn das im Heiligen Geist alles drin steckt, dann steckt das natürlich hier auch alles mit drin. Das gleiche Wort. Parakletosontai, das gleiche Wort. All das steckt da alles mit drin. Und Gott, er möchte uns einen übernatürlichen, tiefgreifenden Trost schenken, der uns ganzheitlich, innerlich gut tut. Und wir haben heute Morgen schon so viele gute Lieder gesungen, so viele gute Texte. Ich glaube, da ist das echt rübergekommen, den Aspekt, wie Gott uns trösten möchte. Und wisst ihr, was ich so schön finde an Gott? Eines davon, wenn es mir schlecht geht, dass ich weiß, ich darf zu ihm gehen, ich darf zu ihm kommen und ich muss überhaupt nichts erklären. Das ist so befreiend, das ist so entlastend, dass ich nicht mit einem Menschen sich zu unterhalten, das kann auch helfen. Aber da muss man so viel erklären. Man muss so viel, und dann versteht er mich oder versteht mich auch nicht. Vielleicht sagt er, ich kann es gut verstehen, und es stimmt vielleicht sogar, vielleicht auch nicht. Und Gott muss sich überhaupt nichts erklären. Er kennt mich, er weiß mein Herz. Er kennt mein Herz, er versteht, wie ich mich fühle. Er versteht die Gefühle, die in meinem Herzen sind. Ich kann zu ihm kommen und ich kann ihm das öffnen, und er blickt rein und er sieht, wie es mir geht. Ich muss es ihm nicht erklären. Ich muss es ihm nicht erklären. Er weiß es ganz genau. Und wir haben das Lied gesungen, Anna hat auch was dazu gesagt, wohin sonst sollten wir gehen? Und das ist auch so stark, was da drin steckt. In dem Lied da kommt auch der Vers drin vor, du führst uns zum Leben zurück. Es kann Situationen in unserem Leben geben, die uns komplett aus der Bahn werfen, wo wir verzweifelt sind und wo wir eine Trauer haben, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und Gott kann uns so beistehen und uns so trösten, dass er uns zum Leben zurückführt. Das Lied, ich glaube, wenn ich es richtig sage, hat ja die Gruppe Lenya geschrieben, und ich kenne die Geschichte von dem Lied so ein bisschen, ich habe es so lange nicht mehr gelesen, aber es ist mir jetzt eingefallen. Ich meine, die haben das Lied geschrieben, als eines ihrer Kinder sehr, sehr jung gestorben ist. Und dann haben sie dieses Lied geschrieben, wohin sonst sollten wir gehen? Und wie passt das zusammen? Da sind wir nämlich genau bei der Seligpreisung. Und in dem Lied ist so viel die Rede von: Du schenkst mir Glück, du schenkst mir ewiges Glück. Das singen wir in diesem Lied, gesungen in einem der schlimmsten Situationen, die du im Leben haben kannst, ein Kind zu verlieren. Wie passt das zusammen? Glück direkt nach so einer Trauer, nach so einem Schicksalsschlag. Wie passt das zusammen? Und das alles steckt in diesem Lied drin. Und sie haben erlebt, dass in dieser Situation, gibt es auch Interviews, kann man sich auf YouTube auch angucken, dass in dieser Situation Gottes Trost, seine Nähe, sein Beistand so stark da waren, dass es sie zum Leben zurückgeführt hat. Dass sie wieder lernen konnten, mit ihrem Leben umzugehen, mit der Trauer umzugehen, mit dem Schmerz umzugehen. Und hier ist der Zusammenhang von: glücklich sind die, die traurig sind, was ein Widerspruch ist. Aber Gott, er steht uns bei und er weicht nicht von unserer Seite. Und Gottes Trost und Beistand zu erfahren, das ist sowas Wunderbares und sowas Heilsames. Und das dürfen wir in den wirklich schlimmen, großen Dingen, aber manchmal auch in den kleinen Dingen. Dass wenn irgendwas schief geht, wo wir denken, ach, ich hätte es mir eigentlich anders gewünscht. Auch da erlebe ich manchmal einfach Gottes Trost und sagt, komm, mach dir nichts draus, geh weiter. Aber auch in den ganz tiefen Situationen, die unser Leben zerstören könnten, die das Potenzial dazu haben, dass wir erleben Gottes tiefgreifender, übernatürlicher Trost, der uns ganzheitlich gut tut und der uns ganzheitlich verändern möchte. Viele Menschen haben im Leid eine ganz, ganz tiefe Nähe zu Gott erlebt. Und sie sagen, ich habe so viel Gutes in meinem Leben mit Gott erlebt. Aber am tiefsten, am stärksten habe ich seine Nähe und seine Zuwendung und seine Liebe erlebt, da wo ich durchs Leid gegangen bin. Da hat mein Glaube Wurzeln bekommen. Und auch das steckt da drin, wenn man sagt, wenn ich gesagt habe, getröstet werden kann nur der, der traurig ist. Und das sind auch Aspekte, die wir nur, diese Aspekte von der Nähe und der Liebe Gottes können wir auch nur dann erfahren, wenn wir das auch erlebt haben oder wenn wir das auch erleben. Und jetzt habe ich ja gesagt, hier ist es wieder, das theologische Spannungsfeld von schon jetzt und noch nicht, was uns ein paar Mal begegnet in den Seligpreisungen. Das trifft natürlich auch auf Gottes Trost zu. Wir bekommen jetzt schon seinen Trost, seine Nähe, seinen Beistand, wie ich es gerade gesagt habe. Aber vollkommener Trost gibt es erst am Ende der Zeit. Folie 4, Haben wir hier auch immer mal wieder gelesen, aber das ist einer der Verse. Es ist gut, den öfters zu lesen. Wir lesen den nochmal. Da heißt es in der Offenbarung, ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe die Wohnung Gottes, sie ist nun bei den Menschen. Keine Trennung mehr von Gott, sondern komplette Nähe, Gemeinschaft mit ihm, heißt es. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Wir erfahren jetzt schon seinen Trost. Aber es wartet ein vollkommener Trost auf uns. Kein Schmerz, kein Tod, keine Trauer, kein Leid, keine Tränen. Wir können es uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das sein muss. Und der tiefste Schmerz, den man, glaube ich, empfinden kann, ist der Schmerz, Menschen zu verlieren, die uns nahestehen. Und auch da haben wir die Verheißung, es gibt ein Wiedersehen. Es gibt ein Wiedersehen. Tod, wo ist dein Stachel? Und das können wir jetzt schon glauben, hoffentlich tun wir das. Aber gänzlich sehen und empfangen diesen Lohn, diese Belohnung werden wir dann am Ende. Es muss, wenn wir, wir haben schon von Karl heute Morgen gesprochen und so, stellen wir das immer so vor, wenn wir dort ankommen, wer da dann alle steht und auf uns wartet. Wir werden es erfahren, wie das sein muss. Wem gebe ich zuerst die Hand? Was ein Stress. Nein, nein, nein. Ich glaube, viele, viele von uns wissen, glaube ich, ganz genau, wenn sie da oben angucken, wenn sie da oben ankommen, wen sie als erstes in den Arm nehmen. Aber es muss gigantisch sein. So, jetzt müssen wir irgendwie weitermachen. Also, Folie 5, wie man diese Einstellung entwickelt. Ich habe jetzt hier die Tabelle nochmal ein bisschen ausgefüllt. Das ist das, was wir jetzt erarbeitet haben, dass es mit drin steht. Und jetzt kommt noch, wie man diese Einstellung entwickelt. So, und es gibt jetzt noch einen weiteren Aspekt von Trauer, der auch hier noch mit drin steckt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Und es ist wichtig, dass wir über den auch noch sprechen, damit sonst wäre es unvollständig. Weil ich glaube, viele machen an diesem Punkt auch Schluss mit Trauer und Trost, aber es steckt noch ein wesentlicher Aspekt mit drin. Und dieser Aspekt, den werden wir erkennen, wenn wir uns jetzt mit den Versen beschäftigen, die hier stehen bei, wie man diese Einstellung entwickelt. Wir haben letztes Mal die Verse Jakobus 4, 6 bis 10, nächste Folie, schon angefangen, darüber die uns anzugucken, weil diese gleichen Verse auch bei der ersten Seligpreisung standen. Und jetzt stehen sie hier wieder. Und deswegen werden wir sehen, wo der Zusammenhang ist zwischen erster und zweiter Seligpreisung. Und wir werden auch sehen, welcher Aspekt jetzt noch dazu kommt. Also ich lese es nochmal. Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. Also die Begierden, die Jakobus in dem Brief, in den Kapiteln vorher ausführt, da geht es um Selbstverwirklichung, um eine Freundschaft mit der Welt, die schädlich ist, die uns auf Abwege führt und so weiter und so weiter. Wie es auch heißt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und doch Schaden nehme an seiner Seele? Also es gibt viele gute Dinge, an denen dürfen wir uns auch freuen. Genau. Aber es gibt auch Dinge, die uns ablenken und die uns eigentlich nur schaden wollen. Genau, und dann heißt es, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Also hier haben wir die Aspekte von der ersten Seligpreisung drin. Wir müssen erkennen, dass wir geistlich arm sind, dass wir Gott brauchen. Und jetzt geht's weiter. Auch es hängt miteinander zusammen, wir können sich auseinanderdröseln, das hängt, dieser ganze Versabschnitt hängt zusammen, aber jetzt werdet ihr sehen, geht mal in die zweite Seligpreisung, geht es so ein bisschen über in die zweite Seligpreisung. Wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler, erkennt eure Schuld und weint darüber, klagt und trauert, seid traurig statt zu lachen und niedergeschlagen, statt euch zu freuen. Wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Heftige Verse. Dürfen wir uns als Christen nicht freuen und nicht lachen? Müssen wir als Christen traurig und niedergeschlagen durchs Leben gehen? Und natürlich ist die Antwort hier nein. Als Christen haben wir allen Grund zur Freude. Das sagen wir, glaube ich, hier ganz, ganz oft. Und ich hoffe, das kommt durch unsere Predigten auch rüber, dass wir als Christen allen Grund haben, freudig zu sein. Und diese Freude darf man uns auch ansehen. Das dürfen andere auch merken, dass wir freudige Menschen sind, weil wir erlebt haben, dass da einer ist, der uns erlöst hat, der uns befreit hat. Jemand, der uns vergibt und der uns hilft, mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern umzugehen. Der uns tröstet. Also ein Leben, eine Freundschaft mit Gott sollte positive Auswirkungen haben. Tiefgreifend. Sollte uns verändern, sollte uns befreien, sollte uns frei machen. Und das führt im besten Fall auch dazu, dass wir umgänglicher sind mit anderen Menschen und dass wir fröhlich sind und dass das andere auch sehen. Also was ist dann hiermit gemeint? Jesus sagt es. Was ist mit diesen Versen gemeint? Worum geht es hier? Es geht hier um ein Traurigsein über unsere Schuld und über unsere Sünde. Und zwar sowohl ein Traurigsein, ein Bestürztsein um den Zustand der Gottlosigkeit unserer Gesellschaft, als auch unsere persönliche Schuld. Wir sehen an ganz vielen Stellen, dass Jesus weint über Schuld und Sünde, nicht über seine eigene. Jesus hatte keine Schuld, das wissen wir. Jesus war ohne Schuld. Aber Jesus weint ganz oft, wenn er die Verlorenheit sieht der Menschen, wenn er die Schuld anderer Menschen sieht, dann weint Jesus darüber. Und ein Aspekt ist, dass wir traurig sind, dass wir bestürzt sind über die Gottlosigkeit unserer Gesellschaft. Da werde ich jetzt heute nicht weiter drauf eingehen, nicht so tief drauf eingehen, weil wir noch die Seligpreisung 4 haben, wo es dann heißt, selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und da wird uns das wieder begegnen, dieser Zusammenhang von Trauer und Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Da wird uns der Aspekt der Gottlosigkeit unserer Gesellschaft wieder begegnen und da werde ich dann da ausführlich drauf eingehen, wenn wir dort angekommen sind. Aber genauso geht es eben auch um ein Traurigsein, um ein Bestürztsein, wenn ich meine eigene Schuld erkenne. Und da geht es jetzt heute drüber. Und dass das hier gemeint ist, ja, das zeigen uns etliche Parallelstellen in der Bibel. Also, ich mache jetzt mal hier ein Beispiel, damit ihr seht, dass das biblisch ist, was ich euch sage. Deswegen, wo hat er denn das jetzt wieder, wie interpretiert er denn das jetzt hier wieder rein? Es ist ganz oft so, dass in Bibelstellen, wo es um Trauer geht oder um die Trauernden geht, dass ganz oft das verknüpft ist mit Schuld und Sünde, ein sehr treffendes, bezeichnendes Beispiel, Folie 7, 2. Korinther 7, Vers 8 bis 10, da heißt es, jetzt bedauere ich nicht mehr, dass ich euch den Brief geschickt habe, obwohl ich es zunächst bereut hatte, weil ich wusste, wie ihr im ersten Moment darunter leiden würdet. Nun bin ich froh, dass ich ihn geschickt habe, nicht weil er euch verletzt hat, sondern weil der Schmerz euch veranlasst hat, euer Verhalten zu bereuen und euch zu ändern. Dieser Schmerz entspricht Gottes Willen. Wir haben euch also in keiner Weise geschadet. Denn Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung zu bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen. Also Paulus schreibt hier von einem Brief, also kurzer Exkurs, nur ganz kurz gesagt, der nicht in der Bibel abgedruckt ist, der wahrscheinlich verloren ging. Also für die, wer das weiß, Anna wahrscheinlich. Es wird durch viele Ausleger angenommen, dass Paulus sehr wahrscheinlich 4 Briefe geschrieben hat an die Korinther und dass nur 2 davon abgedruckt sind, der erste und der zweite Korintherbrief. Und der erste Korintherbrief, der abgedruckte, wäre sein 2. Brief. Und der 2. abgedruckte Korintherbrief wäre dann sein 4. Brief und 2 Briefe müssen verloren gegangen sein. Das kann man daraus erschließen, weil er sich ganz oft auf Dinge bezieht in seinem vorherigen Brief, Und den gibt es, also wenn er sich im 2. Korinther bezieht auf seinen vorherigen Brief, ist ganz oft nicht der 1. Korintherbrief gemeint, sonst hätten wir da eine, aber hätten, haben wir keinen Bezug zu. Egal, wie auch immer, jedenfalls sprach er dort in seinem vorherigen Brief, was er jetzt hier anspricht, ein sündiges Fehlverhalten der Gemeinde an und er war sehr in Sorge darüber, wie die Korinther diesen Brief aufnehmen würden. Und als Seelsorger und Pastor kann ich das gut verstehen. Das sind eines der nicht der Lieblingsaufgaben als Pastor, dass du denkst, das müssten wir mal ansprechen, da müssten wir mal den Finger drauflegen. Wenn ich solche Gespräche habe, dann habe ich mich da auch sehr in Sorge. Und ich bete drüber und denke, Jesus, bitte hilf mir, dass die Person es gut aufnimmt. Und ich verstehe Paulus, der hier in Sorge war. Und nun, schreibt er, ist erleichtert und froh darüber, dass der Brief sie zur Umkehr gebracht hat, auch wenn er zunächst Schmerz und Traurigkeit ausgelöst hat. Krass, oder? Das finde ich richtig, richtig krass. Dass er sagt, ich bin froh, dass ich den Brief euch geschickt habe, obwohl ich weiß, dass dieser Brief bei euch Schmerzen und Traurigkeit zuerst ausgelöst hat, aber letztlich war diese Traurigkeit und dieser Schmerz war notwendig, weil daraus etwas Gutes entstanden ist. Nämlich Umkehr. Und das meine ich vorhin auch, als ich sagte, dass manche Dinge und so das Leid oder die Traurigkeit beibringen kann. Dass manchen Wachstum nur der Regen bewirken kann. Und hier ist auch wieder die Verknüpfung zu gesegnet sind, die glückselig sind, die trauern. Denn daraus kann etwas Gutes entstehen. Und wenn es jetzt also heißt, im Jakobus 6, Vers 9, diese schwierigen Verse, seid traurig statt zu lachen und niedergeschlagen statt euch zu freuen, dann werden hier die Menschen ermahnt, die ihre Schuld und Sünde nicht oder noch nicht erkennen und lachen und sich freuen, trotz ihrer Schuld oder sogar über ihrer Schuld und ihrem falschen Lebenswandel. Schuld, Sünde und ein falscher Lebenswandel ist etwas, was ja uns kaputt macht, was uns zerstört. Wenn wir ein schuldiges und ein sündiges Leben haben, dann heißt es ja nicht in erster Linie, dass wir das tun müssen, um irgendwie Gott gehorsam zu sein. Das begegnet uns ja in der Beziehung mit den Kindern ja auch immer. Manchmal denken die Kinder, wenn wir sagen, sie sollen was tun oder was nicht tun, es geht da nur um Gehorsam. Aber ganz oft ist doch da, und hoffentlich meistens, haben wir doch das Wohl der Kinder im Blick, oder? Und wissen, wenn du das tust, wird es dir gut gehen, und wenn du das nicht tust, wird es dir nicht gut gehen, oder wenn du das tust, wird es dir damit nicht gut gehen. Also mit Schuld und Fehlverhalten schaden wir uns oder unseren Mitmenschen. Und es wäre gut, wir hätten Erkenntnis über unsere Schuld, über unser Fehlverhalten, wir wären traurig und bestürzt darüber, wir würden das erkennen und es würde dazu führen, dass wir unser Verhalten überdenken und unser Verhalten verändern. Uns zuliebe, unseren Mitmenschen zuliebe. Das ist zum Beispiel ein Aspekt von Narzissmus, ist, dass ein Mensch, der narzisstisch ist, dass immer die anderen schuld sind und dass man die eigene Schuld nicht erkennt. Und da ist ein Zusammenleben sehr, sehr schwierig. Da braucht es erstmal Erkenntnis. Nein, nein, du hast Schuld in deinem Leben, du bist schuld, du musst es erkennen, du musst es verändern. Und es wäre gut, es würde passieren, denn es würde viel Heilung dann bewirken. Das heißt, diese Ermahnung, die wir hier gelesen haben, ist also gut gemeinte Fürsorge. Wie gleich durch. Und ich finde, wenn man diesen Vers erklärt, dann wirkt er gleich ganz anders, oder? Am Anfang, letztes Mal, als ich diesen Vers kurz schon mal gelesen habe, hatte ich echt auf, wie ich mir wie Paulus hatte ich echt Sorge und ein schlechtes Gefühl, euch diesen Vers vorzulesen. Seit, wie heißt es nochmal hier? Genau, jetzt weiß ich es nicht mehr. Der Jakobus, machen wir nochmal die Jakobusstelle. Genau. Seid traurig statt zu lachen und niedergeschlagen statt euch zu freuen. Da fühlt sich nicht gut an, so einen Vers von vorne zu lesen, in die Gemeinde reinzugeben als Ermutigung, weil der Vers muss ja erklärt werden. Und wenn man ihn erklärt, finde ich, dann wirkt er direkt ganz anders, oder? Wenn wir verstehen, was da drin steckt. Und deswegen ist es so wichtig, die Bibel zu studieren, damit wir Verse und diese Zusammenhänge richtig erkennen können. Also das Beispiel nochmal, was hier auch gut passt, aus Nehemia. Als sie bei Nehemia ihre Schuld erkennen, wo das Volk merkt, alles das Leid, in dem sie gerade sind, das ist Folge von ihrer Sünde, von ihrer Schuld, von allem, was sie falsch gemacht haben, da fangen sie an zu weinen und sie sind so niedergeschlagen, weil sie ihre Schuld erkennen und merken, was für ein Gottes Leben haben wir gelebt. Und Esra, er stellt sich vor sie und sagt ihnen, seid jetzt nicht mehr traurig, sondern freut euch. Dies ist ein Festtag Gottes. Und sie gehen nach Hause und sie feiern ein riesiges Freudenfest. Und das direkt danach, nachdem sie gerade eben geheult haben und traurig waren. Hier ist das jetzt umgedreht. Also hier heißt es, ne, seid nicht, sondern seid lieber. Und jetzt bei Nehemia dreht sich das um. Bei Esra, genau das ist das, was Gott möchte. Wir müssen zuerst uns und die Gesellschaft erkennen, wie es wirklich um uns und um die Gesellschaft steht, darüber bestürzt sein und trauern. Und dann, wenn wir diese Schuld erkennen und wenn wir sie vor Gott bekennen, dann wird er uns wieder aufrichten, wie es hier heißt. Und wieder aufrichten bedeutet, dass er uns trösten wird und dass er uns wieder Freude schenken wird. Jetzt ist hier noch einmal auf die Folie zurück, auf die Folie, noch eine zurück. Nehmen wir die Tabelle. Jetzt ist hier noch als Stelle Psalm 51 angegeben, bei dem man diese Einstellung entwickelt. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Psalm 51, das ist der Psalm, wo David seinen Ehebruch erkennt und seine Schuld erkennt, nachdem er Ehebruch mit Bathseba begangen hat. Und da habe ich ja auch in der Predigt 3, alles steht Kopf über Scham und Langeweile, auch ausführlich darüber gesprochen. Wen das interessiert, darf auch gerne da nochmal nachhören. Aber der Psalm 51 verdeutlicht uns nochmal genau das Gleiche, was ich schon ausgeführt habe. Einen David, der seine Schuld erkennt und darüber weint und aufrichtig, reumütig Buße tut. Nicht heuchlerisch, sondern ehrlich, reumütig, aufrichtig. Und Gott richtet David wieder auf und er segnet ihn. Und ich hoffe, wir erkennen, wie gesegnet wir jetzt schon sind. Wie gesegnet wir jetzt schon sind durch Gottes Fürsorge, durch seinen Trost, durch seinen Beistand. Und dazu kommen noch die Verheißungen auf den Himmel, wo es keinen Tod mehr gibt, keine Trauer, kein Schmerz und keine Tränen. Und bis dahin möge Gott uns helfen, immer mehr zu diesen glückseligen Menschen zu werden, die in den Seligpreisungen beschrieben werden.